Dann starten wir doch schon mal. Also, willkommen zur Vorlesung diese Woche in Rechenarchitektur. Ja, letzte Woche, also wir nähern uns dem Ende von Kapitel 1 und ja, wir haben uns also letzte Woche nochmal beschäftigt mit den Möglichkeiten, wie kann man Cache-Effekte entsprechend ausnutzen, Schleifenfusion, Schleifenmerging, solche Sachen, Struct of Arrays statt Array of Structs, Struct of Arrays. Statt einen Struct of, ja, Array of Structs, statt ein Struct of Array, so rum. Und ja, und dann haben wir hier nochmal, genau, das Cache-Blocking. Max hat mir gesagt, Cache-Blocking haben Sie auch in den Übungen jetzt schon mal gemacht. Und haben Sie das nochmal durch, selbst an einem Beispiel ausprobiert. Okay, das hat, ich habe Ihnen den Artikel jetzt dann auch nochmal von dem Lahm ins Stud-on gelegt. Wo ist er denn? Hier ist er. Also hier habe ich ihn einfach zitiert. Diese Grafik ist aus dem Artikel da rausgenommen. Da können Sie auch, also der ist schon ein bisschen komplizierter, hat ungefähr 10 Seiten oder sowas. Also wenn Sie die ersten 2, 3 Seiten lesen, da steht schon im Wesentlichen die Quintessenz drin. Und die enthält dann auch nochmal, die Grafiken habe ich nochmal entsprechend ein bisschen anders aufbearbeitet hier. Ja, okay, gut. Was ich Ihnen jetzt nochmal zeigen wollte, bevor wir heute das Thema abschließen und wir uns dann nochmal der Cache-Kohärenz, einem ganz wichtigen Thema, zuwenden, wollte ich Ihnen selbst nochmal ein paar Beispiele zeigen und die habe ich Ihnen anhand von Programmen. So, gehen wir da mal drauf. Und zwar das erste, wie kann man zum Beispiel die Identität, was heißt die Identität, die spezifisch an Cache die Eigenschaften auslesen, die entsprechend spezifiziert, mit der der Cache spezifiziert ist. Und zwar gibt es dazu einen Assembler-Befehl, der nennt sich CPU-ID. Und mit dem kann ich bestimmte Informationen über die CPU erfragen. Fragen Sie sich nicht genau, was da alles geht. Ich habe selbst auch jetzt nur in einem anderen Beispiel gefunden. Und ja, das funktioniert also wie folgt. Ich werde das Ganze jetzt hier dann von einem C-Programm aus aufrufen. Und dazu brauche ich dann, damit ich von diesem C-Programm dann auch wieder auf die 4 Register, die der Intel 80x86 da bietet, zugreifen kann, definiere ich mir hier 4 Variablen: EAX, EBX, ECX und EDX. Und über eine dieser Variablen übergebe ich dann eine Information, was ich von CPU-ID auslesen möchte. Und wenn ich da ins Register A eine 4 reinschreibe, dann kriege ich die Information über den Cache. Wenn ich da was anderes reinschreibe, kriege ich Informationen über andere Einheiten. Gut, ja, und ECX, das ist die Cache-ID, die dann später auch ausgelesen wird. Das ist dann die ID, um welchen Ebene, um welche Level dass sich der Cache, welchen Cache wieder ansprechen. So, okay, und dann ist es, so kann ich ein C-Programm, einen Assembler-Befehl starten, das ist wie er heißt, und das sind die Register, die ich hier übergebe. Und dann kriege ich im A-Register wieder Informationen zurück und die maskiere ich hier eben aus, 1FF, und damit kriege ich die Information des Cache-Typs, das ist dann da entsprechend kodiert. Wenn das Ganze, Sie sehen, läuft in einer Schleife. Und wenn, ja genau, also ich will die erste ID, den Level 0 Cache auslesen. Und wenn das Ganze vom Cache-Typ einen Wert 0 zurückgibt, dann gibt es keine Cache-Hierarchien mehr. Und dann breche ich die Schleife hier ab. Gut, ja, und dann kommt hier unten eine ganze Latte von, noch nicht ganz, die kommt noch weiter unten. Eine Switch-Anweisung. Anhand des Typs kann ich jetzt dann eben entscheiden, ja, ist es ein Datencache, ein Instruktionscache, ist es ein Unified Cache oder ist der Cache-Typ unbekannt. An der Stelle, ja, sage ich Ihnen dann später, bin ich ganz zufrieden, möglicherweise ist das Programm an der Stelle dann noch nicht ganz richtig. Ja, und jetzt kann ich dadurch, dass ich weitere Bits hier ausmaskiere aus dem A-Register, bestimmte Informationen eben auslesen. Und Ja, zum Beispiel, ob der Cache selbst initialisierend ist, also ob er die Werte, die Einträge alle mit 0 zum Beispiel vorbelegt, ob er voll assoziativ ist und ja, noch ein paar Dinge mehr, wie viele Mengen das er enthält, ja, wie groß das die Cache-Zeile ist die vielleicht nochmal selbst in Partitionen unterteilt und wie groß ist der Grad der Assoziativität. Ja. Also alles, indem ich das EB-Register bzw. das EC-Register hier entsprechend abgreife, die Inhalte. Ja, und dann wird das Ganze hier am Ende halt nochmal ausgelesen. Gut, dann schauen wir nochmal nach, was mein Cache da so bietet.
Eine Frage, wie komme ich dazu, dass der Prozessor das ausspuckt?
Okay, Sie müssen diesen Assembler-Befehl starten. CPU-ID. Die ganzen Weisheiten hier, die stehen auch nochmal in einem von den Intel-Handbüchern. Könnte sein, dass der Pfad dann nicht mehr ganz stimmt, aber dann googeln Sie einfach mal nach 32.5.462.pdf und Intel, dann findet ihr das irgendwo anders im Netz. Und da ist dann diese Funktion CPU-ID auch nochmal ein bisschen genauer beschrieben. Und ja, ich starte das Ganze, ja, ich habe das Ganze jetzt hier in einem C-Programm mit drin und dann kann ich über diesen ASIM eben auch diesen Assembler-Befehl absetzen. Ne? Also praktisch hier könnte ich jetzt irgendeinen Assembler-Befehl reinschreiben und hier unten schreibe ich rein, welche Register, das ich da brauche. Ne? Die A, B, C und D, das sind dann, ja genau, hier, das ist der Kommentar EAX, EBX, ECX, EDX und die habe ich hier entsprechend belegt. So, jetzt schauen wir nochmal, was mein Cache da so bietet. So, ich mache das jetzt einmal unter meiner virtuellen Maschine. Die Daten sind fast die gleichen. Ne? Der reicht das wirklich gut an die Hardware unten weiter. Ich habe das Ganze mal dann unter Cyclin getestet. Also kaum Unterschiede von den Zeitwerten. Da ist das Programm hier nochmal, jetzt in der N-Editor, ne, das ist ein anderes Programm. Das hier ist es. Und so, jetzt müssen wir mal gucken, wo ist denn jetzt mein Fenster hier hin? So, also ich habe es schon mal übersetzt. Lass es mal laufen. Halt, das ist das Falsche. War ein Schritt zu weit. Cache Specs. Ah, also das spuckt er hier jetzt aus. Und er sagt mir also, ich kriege aber aus irgendwelchen Gründen nicht den Instruktionscache raus. Warum fragst du mich nicht? Können Sie es lesen? Hinten noch?
Geht so.
Geht so. Also hier kriege ich das größer. Kriege ich das da irgendwie raus? Ja, schade, würde nicht gehen. Also,
Geräte.
oh Gott, jetzt wird es kompliziert.
Genau, Geräte, gemeinsame Zwischenablage
Aha.
und dann bidirektional. Okay.
Also bidirektional habe ich eigentlich schon drin. Ne? Also ich habe es schon ab und zu mal hin und her gerührt, jetzt habe ich es mal markiert.
Steuerung und Shift, Steuerung und C drücken, damit es aus der Konsole kopiert.
Gemeinsam können wir das schaffen.
Das wäre zu einfach, das geht nicht. Also Steuerung, Shift, C.
Normalerweise, Steuerung C ist abbrechen.
Schauen wir mal, so habe ich hier X am Fenster. Einfügen geht nicht. Also ich auf jeden Fall kriege ich es rüber. Da wäre es schön groß. Ne? Ah, Moment, gibt es denn irgendwie so eine Lupenfunktion? Und das Ganze wird jetzt auch noch gefilmt. Ne? Das ist nicht das ich wusste schon, warum ich da am Anfang skeptisch bin. Ah, da gibt es irgendeine da oben. Ich kann das mal konfigurieren. Ja. Naja, gut, also ich glaube, jetzt wird es dann doch langsam.
Da müssen wir mit der Maus eher da, wo jetzt XX-Term steht, oben links. Dann kommt vielleicht noch so ein Menü von wegen neuer Tab oder so. Gott. Das X-Term kann ja unterbringen.
Ja, ja, das finde ich hier schon toll.
Dachte. Ah, ja. Nee, da gibt es leider auch nichts. Schade, aber auch Displays. Ne, das bringt uns jetzt auch nichts. Fürchte ich. Nee, schnell weg.
Wir versuchen es so zu.
Na gut, also vielleicht geht es schwarz auf weiß besser.
Ja.
Okay, also ich lese mal ein bisschen vor. Cache-ID 0. Level 1 ist ein Datencache. Der hat 64 Mengen. Und die Cache-Zeile ist 64 Byte groß. Die ist selbst nicht nochmal unterteilt und ist ein 8-fach-Cache. Insgesamt ist er 32 Kilobyte groß. Und er ist nicht voll assoziativ, logisch, weil er hat ja schließlich 64 Mengen. Ja, und dann gibt es den hier nochmal, Cache-ID 1, Level 1. Ist auch ein Data-Cache, genau die gleiche Größe. Wissen Sie, wie das zu erklären ist? Naja, ich habe zwei Kerne. Ich habe zwei Kerne. Und das sind jeweils die Caches der einzelnen Level 1 seinen beiden Caches. Und dann habe ich hier einen Level 2 Cache. Auch ein Datencache. Obwohl der müsste ja eigentlich unified sein, aber ist ja, naja, gut. Interessant folgendes: Der hat also auch 64 Byte, das ist die Zahlengröße, das macht auch Sinn. Und hat. Ist 24-fach assoziativ, das hat es mir echt gerissen. Ne? Ihnen habe ich nur in der Vorlesung erzählt, mehr wie 8 braucht es eigentlich nicht und der ist 24-fach assoziativ. Und weiß auch nicht genau, wahrscheinlich haben sie sich das halt irgendwie geleistet. Ne? Und der ist 6 Megabyte groß, also das stimmt auch alles, wenn ich meine Spezifikation, meine CPU zum Beispiel irgendwo bei Google eingebe und ich kriege dann entsprechende Intel-Seite, kriege ich genau die Größen hier raus. Ne? So, also mehr geht irgendwie nicht, dann bricht er ab. Ne? Ich weiß nicht, wie man diesen Cache-CPU-ID dann noch irgendwie entsprechende Geheimnisse entlockt. So, jetzt gehen wir mal. Wieso ist das jetzt neu? Haben wir da schon herangeladen gehabt? Okay. Ja, schauen wir, wo war denn das jetzt? Also, Cache-Specs. Achso, ja, ja, okay. Gut, schauen wir uns mal noch ein anderes Programm an. Jetzt möchte ich mal testen. Ne? Und zwar weiß ich jetzt, lege ich jetzt immer größere Felder an, in dem Beispiel, und weise den Feldern dann da was zu und will mal messen, wie lange dauert denn die einzelne Zuweisung. Mache ich jetzt in diesem Programm Cache-Test. So, da haben wir es. Steps, ich würde dann insgesamt 128k mal diesen Test machen. Ja, man muss den häufig genug machen, weil sonst messen Sie eigentlich, wenn Sie den nur einmal machen, dann messen Sie eigentlich nur Ihre Schleife und messen wahrscheinlich sogar nur den Aufruf von Clock, weil der ist ungefähr in der gleichen Größe. Der ist wahrscheinlich, der dauert länger. Also das Programm, mit dem Sie Ihre Zeitmessung machen, dauert länger als das eigentliche, was Sie messen wollen. Also dann können Sie es natürlich nicht messen. Also müssen Sie vorher mal Clock machen und danach machen Sie die Messung in dieser Schleife x-mal. Ne? Okay, hier, also ich werde jetzt dann Size, das ist die Größe meines Feldes und die werde ich jeweils immer verdoppeln. Hier, ne? Size mal 2. Und das Ganze werde ich machen bis 128 Megabyte Größe. So, und dann hole ich mir hier ein Feld. Array. Ich habe es also zuerst mit einem statischen Feld probiert, das können Sie vergessen, ab einer bestimmten Größe legt er Ihnen das nicht mehr an, das müssen Sie sich dynamisch vom Heap holen. Ich glaube, irgendwann ab einem Megabyte oder was war bei mir dann Schluss, da hat er es nicht mehr gemacht. Zumindest, also er hat es schon übersetzt, aber der bricht dann ab mit Segmentation, Valuation oder irgend sowas. So, und jetzt lege ich mir das Feld an, also Size ist erstmal 1 ein, 256, ein Feld mit 256 Einträgen, size of int ist 4, also habe ich genau 1024 Byte, ja, also genau ein Kilobyte. So, dieses Längsmod, das brauche ich einfach deswegen, damit ich sicherstelle, dass ich über die Feldgrenzen nicht hinauslaufe. Ja, das habe ich dann hier unten. Gut, hier beginnt jetzt die Zeitmessung. Jetzt laufe ich da also 262.144 mal Steps hier. 128k mal durch. 128 Mac mal 1024 mal 1024. Genau, also ich wiederhole das Experiment Millionen Mal und weiß einfach dem Feld hier was zu. Ich muss da irgendwas machen, sonst laufe ich am Ende noch Gefahr, dass der Compiler das alles hier wegoptimiert, wenn ich nichts tue. Ja, und da spreche ich jetzt also dieses Feld hier an. Und Sie sehen jetzt i mal 16. Warum mal 16? Naja, also Längsmod ist dazu da, um zu verhindern, dass Feldgrenzen zu weit durchlaufen werden. Und jetzt wird in jedem Schritt, was mache ich in jedem Schritt, gehe ich also um 16 voran. Nachdem das ein Integerfeld ist, gehe ich also mit jedem Schritt genau 64 Byte voran. Das heißt also genau eine Cache-Zeile. Gut, also das heißt, ich gehe nicht linear durch dieses Feld, sondern ich gehe immer, mache ich absichtlich so, weil ich eben testen will, wann laufe ich über die Cache-Grenzen hinaus. Ne? Also ich gehe immer jeweils immer eine Cache-Zeile entlang. Das heißt, wenn er jetzt hier 0 mal 16 adressiert, was wird er machen? 0, dann wird er genau 64 Byte einlesen. Dann habe ich alles drin, Array 0 bis Array 15. Und deswegen greife ich als nächstes auf Array von 16 zu, weil dann weiß ich, das ist nicht mehr in der Cache-Zeile, die ich gerade geholt habe. Ich will ja gucken, was passiert, wenn ich die nächste hole. Hat er dann, überschreibt er die vorher? Wie macht er das? Ne? So, naja, und dann zum Schluss lese ich das Ganze hier halt wieder aus, Time Taken. Ich mache nochmal eine Zeitmessung, ziehe das vorherige ab und muss hier durch diese Formelakrobatik Clocks per Second, sagt mir dann halt, der misst mir wie viele Ticks, also wie viele Takte das da waren pro Sekunde. Und dann muss ich das halt nochmal durch diese Größen hier teilen und durch die Anzahl der Schritte, wie häufig auch hier auf dieses, wo ist es denn, auf das Feld zugegriffen habe, um die Zeit für einen einzelnen Zugriff zu erhalten. So, na, dann machen wir das doch mal. Jetzt, da müssen wir wieder hier rangehen. Jetzt haben wir wieder genau das gleiche Problem. Also das Programm ist hier auch da. Ne? Ich habe hier kein Fake gemacht. Da ist das Programm nochmal. Ich kann es nochmal übersetzen. Ist auch keine Zauberei dabei. Ganz normal mit GNU-CC. Sie müssen nichts weiter dazu linken. So, dann machen wir mal. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich diesen Effekt auch erzielen kann. Okay, oh, die Zeiten sind schlecht. Der muss mit 3 anfangen. Naja. Vorhin habe ich schon festgestellt, ich muss den zweimal starten. Anscheinend hat er irgendwelche Warmlaufeffekte. Okay. Vielleicht doch nicht so weit hochdrehen sollen, die Schleife. Okay, also gut, jetzt lassen wir mal nochmal laufen. Kommt er wieder mit 4 daher. Er muss mit 3 anfangen, damit ich den... Ja, also man kann es noch ein bisschen erkennen. Also, es muss eigentlich ein Sprung da sein zwischen 32 und 64. Also wenn wir hier, vergessen wir mal die 4 kommt für 1 Kilobyte, hier sind wir 5,4 Nanosekunden, hier 5,2 Nanosekunden, hier 5,3, hier 5,5 und hier auch wieder 5,5. Also wir sind ungefähr im gleichen Bereich. Ja. Und dann von 32 auf 64 gibt es einen Sprung von 5,5 auf 5,8. Normalerweise machen Tests vorhin, war das immer ungefähr so von 3,0 auf 3,5, 3,6. Also da hat man da schon einen gewissen Sprung gesehen. Nämlich genau dann, wenn ich den Level 1 Cache verlasse. Wenn das Ganze dann nicht mehr reinpasst und ich muss auf den Level 2 Cache. Was man allerdings dann sehr schön sieht, ist der auffällige Sprung hier von 2 Megabyte auf 4 Megabyte. Von 11 auf 26. Also da ist wirklich ein deutlicher Sprung. Also wenn ich das jetzt grafisch anzeigen würde, Und am Graphen, dann wird man sehen, wie das hier plötzlich auch zunimmt und dann wieder leichter zunimmt. Ne? Der Anstieg nimmt dann wieder etwas ab. Und der ist also eindeutig zu erklären. Was haben wir vorhin festgestellt? Wenn wir dann nochmal hochgehen. Ich habe einen 6 Megabyte großen Cache. Warum kommt es jetzt da schon beim Übergang von 2 auf 3 Megabyte? Der 6 Megabyte große Cache ist genau aufgeteilt auf die zwei Cores. Jeder hat 3 Megabyte. Und das Smart Cache wird hier nicht zuschlagen. Smart Cache, das ist eine Variante von Intel. Das heißt, wenn der eine Core nicht besonders aktiv ist, dann weist er dem anderen die 6 Megabyte zu. Beziehungsweise der darf davon dann auch was nehmen. Und das ist bei mir eben nicht der Fall, weil wahrscheinlich durch die ganzen Sachen, die jetzt da gerade laufen, sind beide Kerne belegt. Und dann ist also nur einer, ein Kern kriegt die 3 Megabyte. Und da sieht man also gut dann den Sprung von 2 auf 4 Megabyte. Ja, typischer Vorführeffekt natürlich wieder mal. Ne? Und naja, bleibt immer bei den 5. Naja, müsste so bei 3 anfangen. Und dann würde man, dann hat man ganz gut, na gut, also man sieht es schon zumindest, ja, es fängt wieder an von 32, ah doch, sehen Sie, von 32 auf 64 ist es ein Sprung jetzt von 0,6, von 4,6 auf 5,2. Ja, wo ich den Level 1 Cache dann eben verlasse. Haben Sie es gesehen? Haben Sie die Zahl gesehen? Ich mag es nochmal weiß, damit mir es auch alle.
Laut Internetsteuerung und rechte Maustaste.
Steuerung und rechte Maustaste? Steuerung und rechte Maustaste ins Menü.
Laut Wiki von Ubuntu.
Ah. Nee, maximal ist es. Ah. Jetzt muss ich das nur noch halten. Large. Triumph. Ich werde es mir merken für alle Zeiten. Jetzt kann man es endlich lesen. Ja. Also hier, jawohl, und man sieht auch richtig den Effekt von 32 auf 64 Kilobyte steigt zu 0,6 an, ein Traum. Und hier von 2 Megabyte auf 4 Megabyte dann auch nochmal. Gut, also haben wir das Problem auch noch gemeinsam gelöst. Danke. Und also wenn Sie mit dem Programm selber mal auf Ihrem eigenen Rechner spielen wollen, Sie müssen es nicht mehr selber schreiben. Ich habe Ihnen das Programm hier, da mal Cache-Test-Programme aus Vorlesungen, da reingelegt, ne, als Unterverzeichnis Thematik Cache, ne, ja doch, Thematik Cache, genau. Ja, hier Rechnerarchitektur und Thematik Cache. So. Da taucht auch irgendwo der Artikel jetzt vom LAM auf, den habe ich jetzt also auch die Woche da reingesetzt. Okay, gut, also das wollte ich Ihnen nochmal zeigen. Dann sind wir noch im Kapitel 1. Und erledigen also noch die letzte, ein noch nicht ganz unwichtiges Kapitel, auch wenn es nur noch 5, 6 Folien sind. Ja, das Thema Cache-Kohärenz wird uns jetzt also erstmal beschäftigen. Was hat es mit der Cache-Kohärenz auf sich? Naja, also wir haben jetzt also beispielsweise, früher hat man das schon bei den Multiprozessorsystemen gehabt, natürlich das Problem jetzt bei den Kernen, jetzt haben wir mehrere Kerne, da haben wir auch das Problem, also wir haben. Hier, ich mache mal hier einen Core 1 hin, ne? Und hier einen Core 2. Ich mache jetzt mal nur einen Cache hin, das reicht. Ne? Die haben also hier seinen Cache und der hat hier seinen Cache. Und dann haben wir hier hinten den Arbeitsspeicher. Ja. Und jetzt haben wir folgendes Problem. Geht es so oder soll ich lieber machen? Können Sie alles lesen? Gut, und jetzt gibt es hier eine Variable x an einer bestimmten Stelle. Und diese Variable x, ja, die habe ich sowohl als Kopie hier in diesem Cache, als auch in diesem Cache. Ja. Also Core 1 und Core 2, die arbeiten also alle auf ein gemeinsames Datum. Und was tun? Wenn jetzt auf den Cache hier greift natürlich nur der Core 1 zu. Und auf den Cache nur der Core 2. Was tun, wenn jetzt der hier verändert wird? Ne? Wird hier ein X' draus. Wie kriegt der das mit, dass der nicht ein falsches Datum liest? Das ist das Problem der Konsistenz, Cache-Kohärenz. Cache-Kohärenz, ja, hat also damit zu tun, entspricht Konsistenz von gemeinsamen Variablen, also gemeinsam jetzt von verschiedenen Cores genutzt. Über Caches hinweg. So, und dann unterscheiden wir, ja, da gibt es jetzt dann die wesentlichen Komponenten, die dafür sorgen, dass so eine Cache-Kohärenz aufrechterhalten wird, sind der zentrale Cache-Controller und ein lokaler Cache-Controller. Der lokale Cache-Controller arbeitet immer direkt bei den einzelnen Caches. Ne? Also das heißt, dann gibt es dann hier nochmal, hier nicht angezeichnet, einen lokalen CC für Cache-Controller. Gut. Ja, wir unterscheiden jetzt zwei Verfahren, und zwar das erste sind die sogenannten Verzeichnisprotokolle, und die werden zum Beispiel bei den L3-Caches von den AMD-Prozessoren eingesetzt. Und ja, wie funktionieren jetzt die? Dazu steht Verfahren, siehe Tafel. Ja, herrlich, jetzt habe ich den Zettel liegen lassen. Das darf nicht wahr sein. Das kriege ich jetzt, glaube ich, aus dem Kopf nicht heraus. Und, vielleicht machen wir eine kurze Unterbrechung, Werbepause. Ich hole schnell den Zettel und bin gleich wieder da. Ich muss ja bloß um die Ecke gehen. Eieiei. Weil das kriege ich nicht aus dem Kopf her. Ja, also wir hätten folgende Situation. Eigentlich dienen die Zeichnungen im Wesentlichen dazu, um Ihnen klarzumachen, wie komplex, wie aufwendig dieses Verfahren doch ist. Ich mache doch nochmal hier die Tafel mit, Beleuchtung der Tafel mit an. So, also wir hätten jetzt vier Prozessoren beispielsweise, oder vier Kerne, P1 bis P2 und hier P3 und dann da hinten P4. So, ja, und dann hätte ich hier jetzt dann auch mal Cache. C, das wäre also, genau. Und hier die Cache-Controller. CC. CC sind also die Cache-Controller. So. Jo. So, und dann gibt es hier noch einen zentralen Cache-Controller. Den mache ich mal dahin. Und hier unten hätte ich meinen Hauptspeicher. So, und jetzt soll die Situation so sein, also der, und in diesem Hauptspeicher, da ist an einer bestimmten Stelle auch noch dieses Verzeichnis abgelegt. Und hier hatte ich ein Datum D. So. Und jetzt meldet sich P1, ja, und er sagt, anfangen Cache. Ich will schreiben. will schreiben. Ja, damit meldet er sich dann auch an so einen Cache-Controller. Und was tut der nun? Also ja, die Situation soll so sein, dass ich zu Beginn dieses Datum D, ja, zum Beispiel hat der in seinem Cache. So. Und der sagt also, will schreiben. Daraufhin fragt der, also das ist dieses ganze Protokoll, läuft da ab in einem zweiten Schritt, Anfrage an den zentralen Cache-Controller, darf ich schreiben? So, in einem dritten Schritt schaut der zentrale Cache-Controller in seinem Verzeichnis nach, wer hat Kopie von D. Tja, der kriegt dann eine Antwort. Und der soll eine Kopie von D haben, ne? Also der will D schreiben. Und daraufhin informiert er den, in seinem Verzeichnis steht drin, dass P2 hat Kopie von D. Also P2 hat eine Kopie von D, das hat er in seinem Verzeichnis gespeichert. Dann sagt er das dem Cache-Controller, und zwar im vierten Schritt. Das heißt, Kopie ungültig machen. Ja, er schickt ihm da ein bestimmtes Bitmuster hin und da weiß der, aha, die Kopie, die ich habe, die ist nicht mehr länger gültig und macht die ungültig. Daraufhin schickt der, wenn der es erledigt hat, ein Acknowledge, quittiert das Ganze und dann sagt der in einem sechsten Schritt, dem Cache-Controller, jawohl, schreibe. Jetzt darfst du schreiben. Naja, dann schreibt der so ein D da rein. Na gut. Tja, in dem siebten Schritt könnte der jetzt hier sagen, ich will D lesen. Tja, was tun? Der meldet sich natürlich auch, er stellt fest, steht bei ihm nicht drin, ne? Also stellt er da eine Leseanforderung an den zentralen Cache-Controller. Okay, der guckt wieder nach. Da steht jetzt natürlich drin, P1 hat jetzt die gültige Kopie. Das muss man natürlich überschreiben. Praktisch das Ergebnis dieses Schreibebefehls da. Damit hat er klar gemacht, jetzt hat P1 die Kopie. Naja, was tun? Jetzt muss der Cache-Controller, der zentrale Cache-Controller, sagt im neunten Schritt, zurückschreiben. Weil hier ist ja noch was Altes, ne? Nämlich das, was da vorher drin war. Ja, dann macht er das. Im zehnten Schritt bleibt der zurück. Quittiert das Ganze vielleicht dann auch noch an den Cache-Controller. Acknowledge. Und dann sagt der im 11. Schritt, du darfst lesen. Lesen erlaubt und der kriegt dann das aktuelle Datum aus dem Speicher. So, die letzten Schritte hätte ich doch fast im Kopf. Ne? Aber ja, was lernen wir daraus? Viel Kommunikation. Ne? Haben wir viel Kommunikation zu leisten? Das ist ein Nachteil von diesem Verfahren. Nachteil, Flaschenhals, viel Kommunikation. Vorteil ist es effektiv, vielleicht in großskalierten Systemen, denn die Alternative sind die sogenannten Snoopy-Protokolle. Und die Snoopy-Protokolle, wenn wir jetzt gleich sehen, die lauschen sich alle gegenseitig ab, die lokalen Cache-Controller, die hören sich alle gegenseitig ab, und zwar dadurch, dass sie alle an einem gemeinsamen Bus hängen. Und das skaliert natürlich nicht ewig. Der Bus hat irgendwann seine Grenzen. Ja, kommen wir mal zu diesen Snoopy-Protokollen. Und das sind eigentlich die Protokolle, die in den Rechnern heutzutage, also in den Intel-Rechnern verbaut sind. Die haben also ein Snoopy-Protokoll. Also das ist eine dezentrale Kontrolle. Wobei, wie gesagt, dieses Verzeichnisprotokoll ja, zwischen den L2-Caches und den L3-Caches, um da die Konsistenz herzustellen, das machen die AMD-Prozessoren so. Die haben also da so ein Verzeichnisprotokoll. Gut. Ja, schauen wir uns das mal an. Also ein Cache muss nun erkennen, dass eine Cache-Zeile gemeinsam mit anderen Caches benutzt wird. Wie? Ja, die NSA lässt in dem Fall grüßen, aber einiges ist jetzt hier erwünscht, durch Abhören der Kommunikation. Alle Cache-Controller lauschen sich da gegenseitig aus, ja, was die denn da gerade machen, die anderen Cache-Controller. Tja, und ein Neuschreiben einer Zeile, das erfolgt dann per Broadcast an alle anderen Cache-Controller, weil das mitgeteilt, weil die hängen ja alle an einem gemeinsamen Bus. Tja, damit ist das natürlich schon beantwortet, ich wollte jetzt diese Frage stellen. Primär geeignet für busgekoppelte Multiprozessoren, warum? Ja, weil ich dann eben in einem Schritt im Broadcast eine an alle machen kann, wenn die alle am gemeinsamen Bus hängen. Ne? Allerdings erhöht es natürlich auch den Datenverkehr auf dem Bus. Und klar, ich muss aufpassen, dass das Ganze nicht so widersinnig wird, dass durch diesen ganzen Zusatzaufwand, durch die Bereitstellung der Cache-Kohärenz, der Nutzen des Caches am Ende noch verloren geht, dass ich da so viel Zeit verliere, dann kann ich gleich auf den Speicher zugreifen. Und die können gleich alle mal auf den Speicher zurückschreiben und er greift wieder auf den Speicher zu, wenn dieses Protokoll zu aufwendig wird. Gut, die Snoopy-Protokolle, die kennen selbst wiederum nun zwei Strategien. Das eine lautet Write-Invalidate. Einer darf schreiben, mehrere dürfen lesen. Habe ich einen Schreibwunsch, dann mache ich alle anderen Cache-Zahlen ungültig. Und die anderen, das ist das Invalidate. Und dann schreibe ich, solange kein anderer Cache drauf liest. Wenn kein anderer Cache lesen will, erst dann mache ich ein Update. Also bis ein anderer Cache die gleiche Zeile beansprucht, entweder weil es lesen will oder weil es vielleicht auch noch schreiben will. Und das andere ist ein Write-Update, das ist dieser Write-Broadcast. Mehrere schreiben und mehrere lesen gleichzeitig. Wenn mehrere schreiben, ja, dann gewinnt halt einer, der setzt sich sozusagen durch und dessen Wert ist dann aktuell und das Schreiben zieht also einen sofortigen Broadcast an alle anderen Caches nach sich. Ja, wie so häufig in der Informatik, es gilt, keiner der beiden Ansätze ist dem anderen in jeder Situation überlegen. Beide haben so ihre Vor- und Nachteile. Das will ich jetzt nicht mehr weiter vertiefen, sondern wir wollen uns mal das MESI-Protokoll genauer anschauen. Und dann später im Kapitel 2 machen wir dann die Fortführung ins MESIV-Protokoll. Das ist dann das, was jetzt so aktuell ist. Und das hat dann mit vor allem mit dem Multicore Prozessoren zu tun. Ja, das MESI-Protokoll gab es also schon vor Multicore und wurde bei Multiprozessorsystemen eingesetzt. Die haben auch das gleiche Problem. Ja, das ist also eine Variante von diesem Write-Invalidate-Verfahren. Pentium und Power-PC-Prozessoren wird es also verwendet. Und ja, jetzt kann jede Cache-Zeile eine von vier Zuständen einnehmen. Die Cache-Zeile kann modified sein, das heißt, die Zeile ist im Cache modifiziert. Die ist hier modifiziert. Wo ist er? Hier. Ja. Und hat einen anderen Wert als im Hauptspeicher. Aber das Datum ist nur in diesem einen Cache vorhanden. Das wird nur nicht geteilt mit anderen, der Wert. Und exclusive heißt, exclusive ist eigentlich das, was, mit dem man anfangen würde, aber MESI liest sich halt wahrscheinlich besser als MSI. Die Zeile ist identisch mit dem Hauptspeichereintrag und das Datum ist nur in diesem Cache vorhanden, also sozusagen der Anfangszustand. Der Cache hat das D und alles ist noch konsistent. Der Hauptspeichereintrag ist konsistent mit dem Cache-Eintrag. Bei Modified hat er das schon mal geschrieben und der hier ist anders. Gut, und dann gibt es den Zustand Shared. Das heißt, die Zeile ist identisch mit dem Hauptspeichereintrag. Das heißt, hier steht sozusagen die Ampel auf gelb. Ja? Das Datum ist eventuell in weiteren Caches vorhanden. Aber es ist immer noch das Gleiche. Es ist noch nicht modifiziert. Die Kohärenz ist noch gegeben. Ja? Aber andere haben jetzt auch mein Datum. Man muss aufpassen. Eventuell fängt da einer an, was zu schreiben. Ja? Und das muss ich mitbekommen. Und wenn einer was schreibt, genau, dann muss das, da muss meine Zeile, also wenn anderer was schreibt, invalidate gesetzt werden. Das heißt, die Zeile im Cache enthält keine gültigen Daten. Das hat man also hier, als P1D schreiben wollte, P2 hatte eine Kopie, also musste das invalidate gemacht werden. Und das wird hier natürlich jetzt anders gemacht, eben nicht über die Kommunikation eines zentralen Cache-Controllers. Ja, und der Zustand jeder Cache-Zeile, der ist entweder M, E, S oder I. Also entweder ist die Cache-Zeile im Zustand Modified, Exclusive, Shared oder Invalidate. Ja, es gibt keine gemeinsamen Zustände, das geht jetzt nicht. So, und das Zauberwort sind zwei Automaten, die das Protokoll für einen solchen, ja, für dieses MESI-Verfahren abstrakt beschreiben. Gut, also für jede Cache-Zeile gelten nun folgende Übergangsdiagramme, hier links und hier rechts. Also ich bin jeweils immer in einem der Zustände und jetzt nicht einen Fehler machen und denken, es sind 8 Zustände, sondern es sind nach wie vor nur 4 Zustände. Nur je nachdem greife ich selbst auf den Cache zu, dann gelten die Übergänge hier aus dem linken Diagramm und greift ein Nachbarprozessor auf diesen Cache zu, den ich eventuell auch teile mit jemand anders, dann gilt das rechte Diagramm. Ja, das ist sozusagen das, was aus dem Snoopy hier kommt, deswegen steht auch hier dieses S. Snoopy heißt übrigens tatsächlich irgendwie so neugierig oder sowas, lauschen. Snoopy, kennen ja wahrscheinlich den Hund da von den Peanuts und der guckt auch immer so neugierig, vielleicht kommt es von da. Ja, jetzt schauen wir uns nochmal an, wie das Ganze hier da tatsächlich funktionieren würde. Und dazu brauchen wir doch glatt wieder mal ein bisschen Tafelarbeit. Oh, wir haben einen neuen Teil hier bekommen. Einen neuen Schwamm. Ja, der ist richtig neu. Der ist dort oben noch total trocken. Gut. So. So, also wir werden jetzt mal ein paar Szenarien da durchspielen und uns dann entlang dieses Graphen da hangeln, entlang der Kanten und versuchen, das Ganze dann uns auch plausibel zu machen. Also Cache-Kohärenz ist mir immer ein bisschen ein wichtiges Thema und Sie müssen jetzt in der Prüfung, müssen Sie diese Diagramme natürlich nicht auswendig kennen, um Gottes Willen. Und, aber ich könnte sie Ihnen eventuell vorlegen und Sie spielen halt mal ein paar Dinge da durch. Am besten ist es, ja, ich mache das jetzt eben auch mit Ihnen da zusammen und für die Vorbereitung legen Sie sich halt den Graphen dann da mal vor und versuchen sich da einige von diesen Übergängen da plausibel zu machen. So, wir fangen jetzt da mal an und sagen also, zu Beginn, machen wir doch wieder die Licht an der Tafel. Also zu Beginn Was ist zu Beginn? Zu Beginn ist das natürlich invalid. Jede Cache-Zeile ist erstmal ungültig. Ja, dann wählen wir also hier oder hier. So. Also ich werde jetzt hier mal mich dann so von links, damit Sie schon mal wissen, was auf Sie zukommt auf dem Blatt, hier von oben nach unten hangeln und dann da drüben wieder weitermachen. Ja, ja, so würde ich es machen. Gut, also zu Beginn. Zu Beginn ist die Zeile invalid. Okay, so jetzt wird die Zeile von einem Kern gelesen. Das heißt, wir haben erstmal einen, was haben wir? Ein Read Miss Exclusive. Also nur ein Kern liest es jetzt mal. Es gibt noch keine Kopie. Wir sind noch ganz am Anfang. RME. Schreibt es nicht aus. Klar, Read Miss, weil das ist ja nicht da im Cache. Und Exclusive. Und was muss getan werden? Ja, es wird also auch eine Aktion ausgelöst bei diesem Zustandsübergang. Pfeil nach oben. Pfeil nach oben heißt Cache Line Fill. Das heißt, die Cache-Zeile muss ja erstmal reingeholt werden. Ne? Also, und Cache-Zeile oder ja, Cache-Zeile füllen. In anderen Worten, den Hauptspeicherblock lesen. Aus Speicher, also aus Arbeitsspeicher. So, machen wir, falls geschrieben wird, falls geschrieben, das heißt also, er will die Zeile schreiben, ne, dann haben wir einen Write Miss. Und, falls geschrieben, ja, dann haben wir also einen Write Miss. Und dann haben wir natürlich schon eine Inkonsistenz gegenüber dem Hauptspeicher. Also muss er in Modified gehen. Dann hat er modifiziert. Er hat den Wert, aber er hat ihn jetzt modifiziert. Er ist nicht mehr der gleiche wie im Arbeitsspeicher. WM. Oh Gott, wenn ich so weitermache, brauche ich noch, muss ich da drüben weiterschreiben. Also gut. Falls geschrieben, Ripeness und Zustand. Modified. So, das gleiche gilt auch, also was macht er? Er macht einen Read with Intent to Modify. Da muss es allerdings auch erstmal einlesen, ne? Weil wir sind sozusagen noch beim Compulsory-Zustand, am Anfang beim Kaltstart-Miss. Das X vorm Lesen, vor dem Lesen, vor dem Schreiben, Entschuldigung, vor dem Schreiben erst einlesen. Erst in Cache einlesen. So. Gut. Jetzt sagen wir mal, wir wären in Exclusive. Ja, genau. Und habe ich mir hingeschrieben, Cache-Zeile füllen aus Speicher bei Readmiss und Zustand Exclusive. Vor dem Schreiben Zustand Modified. Ja, okay. Ja, mal die Zustände vielleicht. Da entsprechend Exclusive. Und hier eben modified. Naja, sind wir jetzt in Exclusive? exclusive und lesen. Read-Hit, Read-Hit, Read-Hit bleibt exclusive, ne? Klar. Bleibt in exclusive. Bei Read-Hit. Ich bin in Exclusive, mir gehört's. Und jetzt kommt eine Write-Hit. Write-Hit ist klar, weil es ist ein Hit. Es ist im Speicher, im Cache, aber ich schreibe es. Also gehe ich nach Modified. Ist klar, ne? Write-Hit bleibt in Exclusive bei Read-Hit. Geht in Modified. Beim Write-Hit. Weil es wird jetzt überschrieben. So. Okay, wir sehen, aus Modified kommt der eigentlich nicht mehr raus. Ne? Modified bleibt da auch drin, solange er selber nur schreibt und liest. Ist ja klar. Okay. Machen wir 4. Machen wir es vielleicht wieder weiß. Ja. In diesen, also wir sind jetzt in Modified, bleibt in Modified, solange nur der eigene Prozessor war nur der eigene, ne? Nur der eigene. Liest, schreibt. Weil das sind ja dann eben Read-Hits beziehungsweise Write-Hits. Gut, ja. Hier. Okay. Gut. Aus Modified. Okay, dann mache ich jetzt grün, jetzt sind wir Modified. Entweder wir sind gleich nach Modified gekommen vom Anfang an oder wir waren erst in Exclusive und kommen dann irgendwann zu Modified. Und wir sehen, aus Modified kommen wir eigentlich nur noch dann raus, ist ja klar, über das rechte Diagramm. Und zwar, wenn im rechten Diagramm Snoop Hit on Write und Snoop Hit on Read. Das heißt, Snoop, jemand anders will es lesen, und jemand anders will es auch schreiben. Das M will auch schreiben. Ja. Modified wird verlassen. Zu shared. Beziehungsweise Invalid. Wenn anderer Prozessor lesen, das heißt Snoop Hit on Read, beziehungsweise schreiben will. Snoop Hit on Write. Okay. Und je nachdem gehen wir dann zu Invalid, wenn er schreiben will, oder wenn er lesen will, zu Shared. Bei Shared verändert es der andere ja noch nicht. Ne? Der Wert bleibt noch erhalten. Das heißt, die Ampel muss auf gelb gehen, weil der andere auch eine Kopie jetzt davon plötzlich bekommt. Ja? Okay. Also ich schreibe mal oben weiter. Übergang zu Shared. Also bei Snoop, Hit und Read oder zu Invalid. Bei Snoop, Hit und Write. Aber wir müssen eine Aktion machen, nämlich Dirty Line Copy Back. Ja, das heißt, weil das Datum war ja modifiziert. Und wenn der das jetzt lesen will, also muss das zurückkopiert werden. Entweder gleich in seinen Cache rein oder halt über den Arbeitsspeicher und der muss es von dort holen. Je nachdem, oder über einen Hintergrund-Cache. Genau. Ne? Aber Zeile zurückschreiben. Ja. Das war also das ist dieses Dirty Line, die ist halt nicht mehr aktuell. Dirty Line Copy Back. Da sie ja vorher modifiziert wurde. Da Zeile vorher modifiziert. Gut. So. Ja, jetzt sind wir also entweder in Shared oder in Invalid. Und in Shared bleiben wir. Klar. Kann ich wieder weiß schreiben. Shared bleibt shared. Solange man selbst liest, das wäre also der Read-Hit, sind wir wieder im linken Diagramm. Ja. Oder fremder Prozessor liest. Das ist dann eben der Write-Hit. Moment, das ist der Snoop-Hit und Write. Immer wenn es der fremde Prozessor ist, muss ein S dabei sein. Der Snoop, ne? Das heißt also, wir bleiben fleißig hier. Gut. Jetzt sind wir in Shared und Shared wird eben Invalid, wenn ein fremder Prozessor liest. Das ist das Snoop Hit on Read. Ah, right. Genau. Schreibt, freilich, danke. Das macht ja keinen Sinn. Haben wir ja schon da oben gehabt, ne? Genau. Also, das ist der Übergang. Damit haben wir jetzt eigentlich alles geklärt, bis auf den Übergang hier noch. Ja, fast alle. Invalid, ja. Hier aus dem rechten Invalid komme ich nicht mehr raus. Ne? Ist klar, wenn die anderen irgendwas tun, die haben das irgendwann als Invalid gemacht, dann bleibt es ungültig für mich. Für mich wird es erst dann wieder gültig, wenn ich selber das Ganze lese. Das ist ungültig, aber ich selber will es wieder lesen. Ja? RMS, Read, Miss, Shared. Also jemand anders hat es auch. Invalid. Word Shared. Fällt mir ein, ich glaube, da hatten wir letztes Jahr Diskussion, woher weiß der, wann das Shared ist. Das muss er sich also auch nochmal irgendwo vermerken. Invalid Word Shared, wenn er liest. Also, read, miss, shared. Okay, die anderen Cache-Controller müssen mitteilen, dass er auch eine Kopie davon haben. So, ich glaube, jetzt habe ich wirklich alle Pfeile. Der einzige, der nur noch fehlt, das ist der hier, von shared runter zu modified. So, das ist dann also der 8. Und der 9. Den habe ich noch nicht. Den nehme ich auch nicht auf meinem Zettel hier stehen. In dem Moment, wo ich bei Shared bin, heißt es ja immer, andere haben auch noch die Daten, aber die sind alle konsistent. Ne? Auch wenn ich vorher in Invalid war, dann habe ich ja jetzt einen konsistenten Wert gelesen, den mir ein anderes überschrieben hat. Ne? Okay, und jetzt wird Shared, wird Modified bei WriteHit, also ich will das lesen, und erzeugt aber bei den anderen Caches, was ist es? Ein Plus. Invalid, also bei den anderen Caches, Cache-Einträgen. Ne? Puh, gerade noch hinbekommen. So, okay. Gut, also erstmal verdauen lassen. Soweit klar. Also wie gesagt, wenn ich ihn tatsächlich vorlege, wir werden sicherlich nicht 10 Minuten lang mehrere Übergänge durchgehen, weil sonst sind es 10 Minuten rum und wir haben uns bloß mit dieser Grafik da beschäftigt. Ne? Ich lege halt eins vor und sie müssen erklären, naja, könnt ihr den Übergang irgendwie da nachvollziehen? Und dann höre ich mir halt an, klingt es so, dass er es richtig verstanden hat, wie er es bringt. Ne? Okay. Gut, sind wir damit durch? Gut, damit sind wir tatsächlich mit diesem Kapitel 1 durch. Und es ist jetzt ein großer Meilenstein geschafft. Das heißt, das Kapitel 1, was uns eigentlich jetzt 6, 7 Wochen, wir sind jetzt in der 7. Woche, beschäftigt hat, also 6, ungefähr Drittel Vorlesung habe ich noch, 6,2 Drittel Vorlesungen. Und damit sind jetzt sozusagen die grundlegenden Dinge geschaffen worden, wie sie für, und sie sind jetzt im Bilde, was im Inneren für Prinzipien, was im Inneren eines Prozessors für Prinzipien angewandt werden. Und jetzt können wir uns im zweiten Teil dem widmen, wie wird es dann tatsächlich denn jetzt nun in aktuellen Mikroprozessoren umgesetzt. Also Sie sollten dann später die Maßnahmen, also die Prinzipien, die wir jetzt im Kapitel 1 kennengelernt haben, dann, das wollen wir natürlich gemeinsam machen, wiederentdecken. Aber bevor wir das tun, also bevor wir uns die Intel Haswell-Architektur anschauen, letztes Jahr stand noch nur Helm, das würde ich jetzt auswechseln, AMD, Bulldozer, ja, da habe ich gar nicht so viel dabei, das lasse ich jetzt mal drin. Und wir werden uns auch die GPGPUs angucken und die Fikern-Architekturen. Da hatte ich letztes Jahr noch den Single Cloud Chip drin stehen, den werde ich aber auch auswechseln und werde mal dieses Paralleler-System damit reinnehmen, in der Hoffnung, es kommt noch. Habe ich Ihnen von dem schon erzählt. Ja, das ist, im Frühjahr hatte ich da Gäste aus Schweden und die haben mich auf dieses System da aufmerksam gemacht. Das ist ein sogenanntes Kickstarter-Unternehmen in den USA. Kickstarter heißt, die legen so eine neue Technologie auf, ne, sehr risikoreich, und sie machen schon mal Bestellungen. Sie bestellen schon mal von einem System, was im Prinzip entwickelt ist, aber noch nicht gefertigt. Ne? Und wenn eine bestimmte Summe da ist, dann geht es raus, also dann wird es entwickelt. Und es ist natürlich eine gewisse Gefahr dabei. Der Vorteil ist, dieses System Parallele besteht aus einem, ist das jetzt ein Xilinx oder ist das jetzt ein, die andere Firma, die anderen FPGAs? Altera, genau, mit A. Ja. Einer von diesen neuen Super-FPGAs ist auf diesem Board mit drauf und der wird kombiniert mit einem 64-Kern RISC-Prozessor. Das ist dieser Parallela-Chip, der ist da extra noch mit drauf und den FPGA kann ich dann programmieren und kann dann da sozusagen meine GLU-Logic einbauen. Und daneben ist also dieser Parallela-Chip, den kann ich in OpenCL programmieren. Man hört Staunen, es gibt wenig solche, das von Karl Rahner, das System von den Franzosen. Wenig solche Vierkernarchitekturen, die ich jetzt schon in OpenCL programmieren kann. Und ja, und ich habe es also bestellt. $99, also das ist ein Spottpreis. Ne? Risiko ist halt, hoffentlich kommt es auch noch. Es hieß dann, irgendwann habe ich eine E-Mail bekommen, so, jetzt gehen die Auslieferungen los. Das war im Oktober, es sollten die Auslieferungen losgehen, es ist leider noch nichts da. Auf der Webseite von Adaptiva kann man lesen, ja, sie hatten Probleme, irgendwie sind ein paar Leute da wegdiffundiert und seitdem ist es etwas schwierig. Aber die Probleme werden alle gelöst und na, ich hoffe, na, ich habe nämlich tatsächlich auch noch einen Cube bestellt, der hat $500 gekostet. Das heißt, das ist dieses Board ist total klein von Adaptiva, ja, und da gibt es vier solche Boards übereinander gestapelt. Dann ist das so ein kleiner Würfel, schon fast so ein 3D-Rechner. Und der ist dann mit einem 10 Gigabit Ethernet verbunden, ne, für $500. Also das ist unglaublich. Ne. Ja, und aber es muss natürlich auch ausgeliefert werden. Ne. Also ich warte stündlich drauf, dass vielleicht, wenn jetzt die Vorlesung, weil ich bin kurz 4 Wochen vor Weihnachten, steht vielleicht ein Paket jetzt vor der Tür, schön wäre es. Auf jeden Fall, dieses Parallelsystem will ich da ein bisschen vorstellen. Und das Tolle an dem Parallelsystem, wissen Sie, was auch richtig toll ist dran? Das ist komplett Open Source. Ne? Das ist alles offengelegt, wie die das gemacht haben. Das heißt, und man ist dazu aufgerufen, zum Beispiel mit studentischen Arbeiten, daran mitzuarbeiten und es weiterzuentwickeln. Und mir gehen da schon ein paar Dinge durch den Kopf. Aber bevor wir jetzt da, Sie haben gesehen, ich bin gleich in 2.3 und 2.4 hier reingesprungen. Wir machen jetzt in den verbleibenden knapp über 20 Minuten nochmal ein bisschen Modellierung. Ja? Also die grundlegenden Konzepte, die sind jetzt hoffentlich klar. Und jetzt wollen wir aber mal schauen, wie können wir denn mehr vom theoretischen Gesichtspunkt, mehr mit analytischen Methoden, Multikernarchitekturen analysieren. Ja, bin jetzt tatsächlich von hinten nach vorne gegangen. Das machen wir in Kapitel 2.2 und das werden wir wahrscheinlich heute nicht mehr schaffen. Aber 2.1, warum gab es denn wieso haben wir denn jetzt eigentlich Multikernarchitekturen? Das will ich nochmal genauer motivieren. Ja, Kollege von mir, schon im Ruhestand, der Professor Waldschmidt aus Frankfurt, der hat dort auch die Rechnerlektur vertreten, der meint, nee, technische Informatik, Professur für technische Informatik, glaube ich, hieß es. Und aber hat Rechnerlektur mit abgedeckt. Der hat immer gesagt, kein Vortrag in der technischen Informatik ohne das Mooresche Gesetz. Natürlich auch nicht in meiner Vorlesung. Ja. Auch hier schlägt der Moore zu, Gordon Moore. Das Mooresche Gesetz, kennen Sie ja, ne, gilt nach wie vor. Also Gordon Moore hat es in den 60er Jahren, das war einer der Mitbegründer von Intel, da aufgelegt. Und alle, inklusive ihm selbst, wundern sich, dass es immer noch gilt. Und die Aussage ist, alle so 2 Jahre, mittlerweile, dann hat sich das sogar mittlerweile auf 18 Monate zum Teil verkürzt, ja, verdoppelt sich die Anzahl der Schaltkreise auf dem Chip. Das war so eine empirische Beobachtung, die der in den 60er Jahren aufgestellt hat. Der hätte nie und nimmer geglaubt, dass dieses Gesetz, also Gesetz in Anführungsstrichen, das ist eine empirische Beobachtung, 50 Jahre gilt. Können Sie alles lesen? Okay, gut. In Zeit lang haben wir gedacht, es geht jetzt bergab mit dem Mooreschen Gesetz und jetzt kommt es dann langsam an seine Grenzen, aber dem ist nicht so, es geht immer noch weiter. Es hat sich zwar ein bisschen verlangsamt, aber es gilt nach wie vor. Ja, was sagt es denn nun aus in der Vergangenheit? Ja, ich kann eine höhere Transistorleistung erreichen, dadurch, dass die Transistoren eben immer kleiner werden und wenn sie immer kleiner werden, dann muss ich nicht so viele Wege zurücklegen, dann ist der Weg durch diesen Transistor kleiner und damit kann ich ja auch wieder höher takten. Ist doch wunderbar. Eine höhere Transistordichte, die packt mehr Transistoren in meinen Chip rein, führt dazu, dass ich stets komplexere Architekturen bauen kann. Und dadurch, dass das kleiner wird, habe ich auch einen geringeren Energieverbrauch pro Logikoperation. Ja. Und damit konnte, das ist das Dynamical Scaling, Skalierung sagt man, gesamte Leistungsdissipation kann damit immer unterhalb einer bestimmten Grenze bleiben. Ja. Ich packe zwar jetzt mehr Elemente drauf, aber das einzelne Element ist ja kleiner geworden und ich verbrauche, weil es kleiner geworden ist, nicht so viel Energie damit. Das haut nicht mehr hin. Die Technologie wird weiter voranschreiten. Wir haben Milliarden von Transistoren mittlerweile und damit gibt es verbunden grundlegende Barrieren. Und das ist also das bestimmende Thema, was uns in der Mikroprozessortechnik seit einigen Jahren umtreibt und das wird auch so bleiben in den nächsten Jahren. Davon kommen wir überzeugt sein, wahrscheinlich sogar im nächsten Jahrzehnt. Das ist der Energieverbrauch. Und mittlerweile ist es so, die Systeme werden immer kleiner, ja, und selbst Leckströme, die man vorher vernachlässigen konnte, die spielen jetzt mittlerweile eine Rolle. Und man spürt langsam diesen Energieverbrauch immer mehr. Schauen wir uns mal an, wie bis zum Jahr 2002 so primär, wie sich die Leistungssteigerung in Prozessoren ergeben hat. Ne? Und also eine Grafik, die kommt von Intel, habe ich aus dem Spektrum der Wissenschaft entnommen. Und was zeigt die nun? Ja, die zeigt hier eine grüne Kurve, angenommen von einer Normleistung vom 80486 mit einer Performance von 1, was das auch immer war in Flops, mit 16 MHz getaktet. Oder ich glaube, der war schon mit 25 MHz getaktet. Naja, jedenfalls, das Grüne hier zeigt, man wird immer schneller, dadurch, ja, schon 100-fach, 200, 300, 400-fach schneller, dadurch, dass man einfach immer mehr Frequenz drauf gibt. Und das Blaue hier, man macht den Schaltkreis dadurch schneller, den Prozessor dadurch schneller, dass man gar nicht die Technologie anfasst, die bleibt, wie sie ist. Aber ich mache den Prozessor einfach intelligenter, ich mache die Architektur cleverer und dadurch kann ich wieder zusätzliche Leistung gewinnen. Ja. Und das war zum Beispiel durch Pipelining. Das war zum Beispiel dadurch, dass man Caches eingeführt hat und hat die integriert. Ja. Also Cache-Speicher und dann gleich integriert. Mehrfachinstruktion pro Takt, superskalar, kennen Sie. Spekulative und Out-of-Order-Befehlsverarbeitung. Dynamische Sprungvorhersagen und solche Sachen. Ja. Thomasolo, Scoreboard, spielt alles da mit rein. MMX, ich glaube, Sie haben auch mit Max Schur SSE gemacht in den Übungen. Ah, machen Sie gerade, ja, okay. Und das sind also MMX, das ist im Prinzip Vektoroperationen, die mit in die Chips mit eingebaut wurden. Level 2 Cache im vollen Prozessortakt. Ja. Längere Pipeline, Arithmetik im doppelten Tempo. Das heißt also, bei Addieren zum Beispiel, ja, da muss ich nur zwei Gatterlaufzeiten, kann ich schön regulär aufbauen, dann kann ich maximal zwei Gatterlaufzeiten durchlaufen und speichere die Zwischenergebnisse, das ist dann halt so eine Teilsumme und kann dann schon mit den nächsten Operanden anfangen. Ja. Und habe da kürzere Wege in der Arithmetik-Pipeline, folglich kann ich die wieder höher takten. Ja, ich baue zwar mehr Stufen ein, aber trotzdem bleibt das Ganze synchron. Gegenüber den anderen Stufen, weil ich die halt doppelt so schnell takte. Haben wir gemacht. Ne? Oder Hyper-Threading, Multithreading. Und was Sie sehen, ist, also all diese Maßnahmen haben dazu geführt, dass ich mehr Leistung rausholen konnte. Das eigentlich, das Blaue ist die Architektur und das Grüne ist, die sind die Technologen, die drehen halt immer weiter, optimieren ihre Prozesse und können damit die Frequenzen erhöhen. Dass sich aber immer mehr hier dieser blaue Spalt vergrößert hat, also immer mehr ging der Performance-Steigerung ist auf eine intelligentere Architektur zurückzuführen. Ja. So bis 2002, hier ist also ein richtiger Knick. War vor allen Dingen die Leistungssteigerung durch Drehen einer Taktschraube gegeben. Ne. 2000, wann waren das? Ja, so knapp über 2000. Als man unbedingt ein erbitterter Wettkampf zwischen Intel und AMD, wer wird es als erster schaffen, über ein Gigahertz zu takten. Gut, aber die Erhöhung dieses Taktes, die stößt an Grenzen. Das sehen wir hier an dieser Grafik. Wir erreichen nämlich bei hohen Taktfrequenzen die thermische Gefahrenzone. Thermische Gefahrenzone heißt, aufgrund der hohen Frequenz und der Energietransporte, die wir da in kurzer Zeit haben, erzeugen wir so eine große Wärme, schon eine richtige Hitze, die dazu führen könnte, dass die Kristallstrukturen in diesem Prozessorchip kaputt gehen. Da muss man also aufpassen, dass man da nicht drüber kommt. Tja, und die Antwort darauf auf diese Entwicklung waren die Multicore-Architekturen. Nämlich, ich baue mehrere Prozessorkerne auf einem Chip. Und das hatte mehrere Gründe, die liegen sowohl in der Technologie als auch in der Architektur. Zum einen erstmal in der Technologie. Das Drehen einer Taktschraube kostet zu viel Energie. Warum? Beziehungsweise es kostet auch zu viel Leistung. Es gilt, dass für die Verlustleistung, Pi dissipiert, ist ungefähr ein Halbmal der Frequenz mal VdD Quadrat. Ja. Jetzt hätte ich beispielsweise einen Gigahertz-Prozessor, da setze ich hier ein Gigahertz dann dafür ein, für die Frequenz. Jetzt nehme ich zwei Kerne her und sage, statt am Gigahertz, die takte ich runter auf 500 Megahertz. Nämlich zwei Kerne, 500 Megahertz. Dann, wenn ich mir diese Formel anschaue, dann ist die Verlustleistung die gleiche. Bei zwei Kernen mit 500 Megahertz und bei einem Kern mit einem Gigahertz. Warum? Weil ich hätte 1,5 mal 500 Megahertz mal VdD Quadrat, hätte ich dann eben zweimal. Für jeden Kern genau einmal. Ja. Aber die Frequenz ist mit VdD korreliert. Ja. Das heißt, Sie können nicht ständig die Frequenz erhöhen und gleichzeitig, was Sie am liebsten machen würden, nämlich, das war das Bestreben, vor allen Dingen die Spannung nach unten zu reduzieren, weil die ja hier gleich in die Verlustleistung quadratisch mit eingehen. Frequenz und Spannung sind miteinander korreliert. Das heißt, ich kann nicht ständig die Frequenz erhöhen und dabei VdD erniedrigen. Im Gegenteil, ich muss sie sogar irgendwann mal wieder erhöhen, damit ich genügend Elektronendruck aufbaue, um die Elektronen auch schnell genug bei den hohen Frequenzen in den hintersten Winkel des Chips zu transportieren. Das heißt also, wenn ich jetzt hier runtergehe mit der Frequenz, kann ich auch mit VdD wieder ein bisschen runtergehen und spare damit wieder Energie. Das war also ein Grund, ja, auf Multicern zu gehen, wenn ich nicht mehr weiter an der Taktschraube drehen kann. Und auch bei der Architektur war man am Ende das superskalare Prinzip war ausgereizt, also bei den superskalaren Architekturen. Zum Beispiel die dynamische Sprungvorhersage. Wenn die schon bei mehr als 95% Trefferquote liegt, wie kann ich das dann noch verbessern? Ja. Und die Antwort liefert hier ein Wade Gibbs, der ist Wissenschaftsautor von American Scientific American, aber die deutsche Ausgabe davon ist halt Spektrum der Wissenschaft. Die übersetzen dann immer wieder mal Artikel, schreiben aber eigene. Es war nie die Frage, ob, sondern wann und warum. Wann würden die Hersteller von Mikroprozessoren gezwungen sein, einen kleineren Gang einzulegen? Warum würde die scheinbar so eiserne Regel, alle 2 Jahre ein schnellerer Chip nicht mehr durchzuhalten sein? Ne? Und die Antwort war, wenn wir jetzt mehr Leistung erzielen wollen, auf der einen Seite reicht uns das superskalare Prinzip nicht mehr. Und superskalar heißt ja, die Hardware zieht aus einem seriellen Instruktionsstrom Parallelität automatisch heraus. Und Technologie bedeutet, wir erhöhen mit Drehen einer Taktschraube. Beides geht nicht mehr, wenn wir jetzt wirklich mehr Leistung erzielen wollen, dann eigentlich nur durch echt, ich bezeichne es jetzt hier mal als echte Parallelität, das heißt durch Vervielfältigung von den Prozessorkernen. Auf der anderen Seite gilt das Muschelgesetz. Transistoren sind ja genügend da. Also habe ich mehr Kerne, was kann ich tun? Ich kann eine geringere Frequenz mit einzelnen Kernen fahren, macht man jetzt mittlerweile, Turbo Boost. Die Wärme verteilt sich gleichmäßiger, hat einen Vorteil. Einzelne Kerne kann ich bei Nichtbedarf abschalten. Ich muss natürlich aufpassen, dass dann die anderen nicht wieder zu heiß werden, weil so Hotspots, also so hohe Temperaturgradienten, das mögen die Chips gar nicht. Wenn sie alle gleichzeitig arbeiten, dann verteilt sich die Wärme da eben ein bisschen besser. Wenn ich einen einzelnen Kern abschalte, muss ich da halt aufpassen, dass ich da nicht wieder in eine Falle reinlaufe. Wirtschaftliche Gründe, ja. Mehr als ein Kern auf einem Die spart die Produktionskosten. Was heißt das jetzt dazu? Habe ich Ihnen mal ein Bild? Hoffentlich ist es noch da. Also, aha, Bilder. Da schon mal so ein Wafer gesehen. Weiß ich nicht, ob Sie da im Bilde sind. Das ist also so ein Wafer, Siliziumscheibe. Und da werden jetzt die einzelnen Chips prozessiert. Ne? Und zwar dadurch, dass man hier immer wieder Masken auflegt oder man schreibt hier mit Elektronenstrahlen, aber man legt hier Masken auf und dann wird hier das mit chemischen Prozessen entsprechend bedampft und dann entstehen da unten die p- und n-dotierten Gebiete und dann bilden sich halt die Transistoren. Und dann mit Metallleitungen, Metalllagen kann ich die entsprechenden Leitungen ziehen und so weiter und so fort. Was will ich jetzt Ihnen eigentlich sagen? Das Einzige, was da so schillert, das ist ein Die. Den schneide ich hier aus. Und dann ist es der nackte Chip, ungehäust und ungebondet, noch nicht verdrahtet. Ja. Und wenn ich jetzt hier n-mal den rausschneiden muss für n Prozessoren, muss ich den n-mal bonden und muss ihn n-mal packen. Das kostet n-mal Geld. Wenn ich natürlich n-Kerne auf einen Die habe, muss ich den nur einmal verpacken und muss ihn nur einmal in die Bondmaschine stecken. Kostet n-mal weniger Geld. Also gut, das mit n ist jetzt mal ein bisschen, ne? Pi mal Daumen gerechnet, aber... Ja, schon. Ja gut, wir könnten sagen, beim kleineren Chip, den ich rausschneide, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er funktioniert, höher. Ja. Das stimmt, ja. Es ist auch so, also ich war entsetzt, tatsächlich, wenn die da so eine neue, das ist, damit ist das auch erklärt, warum es da eigentlich nur noch wenige Player gibt, wie es auf Neudeutsch heißt, also Hersteller, die in so hohe Dimensionen vorstoßen können. Ne? Wenn die erste Charge auflegen, dann haben die ungefähr 10% Trefferquote. Also ein Yield von 10%. Ne? Und dann wird es nach und nach erst alles optimiert. Also 10% hätte ich nicht gedacht. Das ist klar, das muss erst mal einer durchhalten, wirtschaftlich. Ne? Da muss man einiges danach dann verkaufen, damit es wieder reinkommt. Gut. Ja. Ja, der zusätzliche Prozessorkern lässt den Aufwand für die Kühlung auch nur linear steigen. Ich brauche nur einen Kühlkörper drauf. Statt, wenn ich N-Prozessoren, Prozessorchips habe, brauche ich einen Kühlkörper. Gut, jetzt werden die vielleicht ein bisschen heißer, muss ich halt mehr drehen. Gut. Ja, zusätzlich gilt eben, die bisherigen Architekturmaßnahmen sind nahezu ausgereizt. Deswegen Aussage von Justin Redner. Ex-Leiter der Entwicklungsabteilung Systemtechnologie, ja, der ging, glaube ich, vor kurzem in Ruhestand. Wir haben das Gesetz des Quadrats gegen uns. Man benötigt exponentiellen Zuwachs der Transistorenzahl. Damit steigt aber Chipfläche und Stromverbrauch, um auch nur geringe weitere Verbesserungen bei der parallelen Befehlsverarbeitung zu erreichen. Also er meint damit, um von 95% Trefferquote auf 98 oder 99,9 zu kommen, muss ich so viel Zusatzaufwand leisten, ja, exponentiell, bei den Transistoren, dass sich das schlicht und einfach nicht mehr rechnet. Somit haben sich Leute wie ich diebisch gefreut. Die Multikernrevolution ist da. Also jemand, der sich schon lange mit parallelen Rechnen beschäftigt. Lange, also ich bin auch nicht durch Geburt dazu gekommen, sondern kleine Anekdote nochmal am Rande. Viel mehr schaffe ich heute nicht mehr. Und zwar, Sie wissen ja, dieses Hochhaus nennt sich Wolfgang Händler Hochhaus. Das war mein Vorvorgänger, berühmter Mann, bei dem habe ich sogar noch Vorlesungen gehört. Und da war parallele Rechentechnik einer der Schwerpunkte hier in Erlangen. Ne? Und der Händler hat es auch entsprechend vorangetrieben. Und das hat mich natürlich auch geprägt, ne? In den Vorlesungen und dann später. Gut, ja, aber das war paralleles Rechnen, das war alles immer ein bisschen so eine akademische Nische. Man hat sich leicht vielleicht so einen Vorwurf angefangen. Na, auf Gottes Willen, ihr bildet da die Leute in Parallelrechentechnik aus. Wer von den vielen Informatikern, die ihr dann ins Berufsfeld entlässt, wird dann später an einem Parallelrechner arbeiten, am RZE. Ne? Heute arbeiten sie alle an Parallelrechnern. Sie tragen ihre Parallelrechner sogar schon in der Tasche rum und die heißen Smartphones. Ne? Weil da sind auch schon Multikern-Prozessoren drauf. Ja. Und es gibt also dann homogene und heterogene Multikernprozessoren. Ich glaube, die habe ich in der Einführung schon mal gezeigt. Das ist der Barcelona-Chip, 4 Quad-Core, hier der Intel 4 Quad-Core. Das war der erste, den sie aufgelegt haben. Der bestand aus einer hybriden Lösung von 2 Dualkernen. Ja, hier haben wir einen Dualkern und hier einen Dualkern. Und die sind dann nochmal sozusagen auf dem Silizium-Motherboard, auf dem kleinen, aufgebaut worden. Und das war ein Beispiel für einen heterogenen Multikernprozessor, der Cell-Chip, der in der PlayStation drin war. Und er hatte hier einen Power-PC mit 8 jeweils Vektoreinheiten, die da drauf integriert waren. Tja, und am Horizont tauchen, die Grafikkarten sind ja im Prinzip schon viel kein Prozessoren, aber es sind natürlich spezielle Entwicklungen. Ja. Am Horizont tauchen die Vielkernprozessoren auf, 100 und mehr Kerne. Also das hier damals war auch ein bisschen ein Propagandatrick vielleicht oder Propagandamaßnahme. Intel Polaris, da muss ich mal aufpassen, was ich da alles sage, wenn ich jetzt da aufgenommen werde, aber es ist ja alles intern, glaube ich, ne? Was anzeigen, wenn man sich das anschauen darf. Also AMD sagte damals, Edge, wir können tatsächlich Quad-Core integrieren, ne? Ihr könnt ja bloß hybride Dual-Cores machen, Intel, ihr seid gar nicht so weit wie wir. Und dann, wie gesagt, ne, von wegen, wir können hier, und haben dann gleich mal diesen Polaris-Forschungschip nachgelegt, der hatte 80 RISC-Prozessoren drauf integriert. Kein Mensch wusste zwar, wie man die dann programmieren kann und wie man sie nutzen kann, aber sie haben gezeigt, technologisch Wir können das. Ne? Und dann daraus aus dieser Entwicklung entstand dann auch der Intel SCC mit 48 Kernen, der Single Cloud Computer. Das sind im Prinzip so 48 ältere Pentium-Prozessoren, die dann dort drauf integriert wurden. Ja, und mittlerweile geht auch aus energetischen Gründen die Richtung in diese heterogenen Multicam-Prozessoren. Wie schaffen wir denn da heute noch? Und ja, warum geht er da hin? Es ist einfach energetisch günstiger, spezielle Kerne zu nehmen, die auf, also dass man einen großen Prozessor nimmt. Und um dem herum gruppieren sich spezialisierte Kerne. Ja, wir sehen das zum Beispiel gerade, also der Mobilfunk, also die mobilen Systeme. Ja, das ist ja mittlerweile der Markt, der alles vorantreibt. Mit den Desktop-Systemen verdienen die ja momentan gar nicht mehr so viel. Und da kommt es natürlich auf die Energie an und dann ist es irgendwie schlauer. Man nimmt jetzt halt irgendwie einen hochgezüchteten Prozessor und nimmt nicht noch 100 dazu oder noch 50 andere dazu, sondern lieber einen optimierten Videocodec zum Beispiel als Kern. Oder eine optimierte Vektoreinheit, die dann auch in gewisser Weise programmierbar oder konfigurierbar ist. Das ist wesentlich günstiger. TI, Texas Instruments, fährt diese Variante da ganz erfolgreich mit ihrem OMAP-Chip, der in einigen Smartphones auch verbaut ist. Das sind so ARM-Prozessoren drin, die haben sie sich von der Firma ARM lizenzieren lassen, durften die also dann verbauen und sitzen also in diesen Chips da drin, garniert mit entsprechenden Videocodecs zum Beispiel. Gut, ja, der Trend der letzten Jahre, naja, das können wir vielleicht noch machen in den letzten Minuten und dann hören wir damit auf. Also Trend der letzten Jahre, 130 Nanometer Technologie, heute, oh Gott, das stimmt schon gar nicht mehr, ich glaube, wir haben jetzt 22 Nanometer Strukturbreite bei den Haswell-Prozessoren, oder? Oh, schon nicht 22. Ne? Und hier Prognose im Jahr 2007 wurde da gemacht fürs Jahr 2015, hochgerechnet aus der Entwicklung von 2001. 100 Milliarden Transistoren auf 300 Quadratmillimeter Chip-Die, ca. 1,5 Milliarden werden für die Logik verwendet, der Rest für den Cache. Ne? Natürlich Wahnsinn, das heißt also von den 100 Milliarden ist eigentlich der größte Teil geht auf den Cache zurück. Und das ist ein hochdichter Schaltkreis, im höchsten Maße auch regulär, besteht halt immer aus diesen SRAM-Zellen, die als Matrix da angeordnet sind. Und da kann ich das Ganze natürlich sehr kompakt da anordnen. Ja, damit hören wir vielleicht mit heute auf. Aber also eins kommt noch, vielleicht noch ganz interessant. Wissen Sie, woher das eigentlich das kommt, dass da, wie kommt man von 32 Nanometer auf 22 Nanometer? Ne? Vorher hat man, glaube ich, 45 gehabt. Stimmt das? 37? Ja. Also 32 Nanometer. Dann haben wir 22 Nanometer, dann sollen hier die 15 Nanometer kommen. Dann kommen die 10 Nanometer. Und dann kommen die 0,6 und dann kommen die 7 Nanometer. Wenn ich das alles weiß, kann ich mir diese Zahlen nicht merken. Meine Kinder zum Beispiel, die müssen 5. Klasse, die müssen immer irgendwelche Zahlenkolonnen anschauen und erkenne irgendein Gesetz, da wird eine bestimmte Zahl da drauf addiert, da erkennen sie auch irgendwas, nicht leicht zu erkennen. Ne? Multiplizieren das mal mit 0,7, das mit 0,7 und das mit 0,7 und das mit 0,7. Dann sollte immer ungefähr die Zahl rauskommen, die da rechts steht. Ja? Hier gibt es jetzt das. So, überlegen wir uns das mal. Oh Gott, jetzt die letzte Sekunde, male ich nochmal einen geraden Strich. 32 Nanometer, ne, da haben wir unsere Chips, unsere Transistoren verbaut. Und jetzt gehen wir auf 22 Nanometer. Ja, 22 Nanometer. Und bringen wir nochmal Farbe zum Abschluss ins Spiel. Und das hier wären immer noch unsere 32 Nanometer. Ja. Und was ist das für ein Faktor mehr? Das heißt, das hier ist genau 1,4 mal mehr. Also 1,4 Faktor in einer Dimension. Das gleiche habe ich hier auch. Das heißt, insgesamt habe ich ungefähr 1,4 mal 1,4 mehr an Fläche, an Flächenzuwachs, um auf die alte Fläche zu kommen. Und das ist genau der Faktor 2. Das heißt, ich kann jetzt mit der neuen Technologie genau doppelt so viele Transistoren unterbringen, als wie in die vorherige Technologie. Doppelt so viele und dann wieder doppelt so viele und wieder doppelt so viele und hurra, das Mooresche Gesetz stimmt. Also tatsächlich, damit sehen Sie, es ist kein Gesetz. Ne? Die passen die Technologie genau so an, dass das Mooresche Gesetz übergilt. Okay, mit dem Satz will ich es für heute beenden. Wir machen nächste Woche weiter.